Das heißt also, unser Wandel, der gottselig sein soll, das bedeutet, dass unser Wandel geprägt ist von guter Anbetung, von Hinwendung zu Gott. Und das macht das Ganze zu einem sehr umfassenden Thema. Interessant ist ja, dass es in Briefen steht, Timotheus, Petrus, Titus sind alle an Einzelpersonen gerichtet. Sie sind nicht an die Gemeinde in Korinth oder an die Gemeinde in Ephesus gerichtet, sondern an einzelne Personen. Das legt auch schon mal ganz stark den Fokus darauf. Natürlich bringen wir gute Anbetung, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde, aber das ist hier nicht gemeint. Hier geht es um gute Anbetung, um Hinwendung zu Gott in unserem tagtäglichen Lebenswandel. Von morgens bis abends. Und das verleiht dem Wort wirklich eine große Schwere und auch eine große Gewichtigkeit. Zumal in 1. Timotheus 4 wir gelesen haben, sie hat die Verheißung des Lebens, des jetzigen und des zukünftigen. Das ist auch nochmal was ganz Besonderes. Es ist Nütze zur jetzigen Zeit und es wird uns auch nützlich sein in der Ewigkeit. Weil gute Anbetung ist etwas, was den Herrn ehrt, was Lohn bringt, etwas, das nicht zerfressen wird von Motte oder Rost. Es hat Ewigkeitswert. Jede Minute, die wir auf dieser Erde verbringen, hingewendet zu dem Herrn, hingewendet zu Gott, die ihn zum Zentrum hat, ist eine Minute mit Ewigkeitswert. Das ist doch schon mal wirklich etwas, was uns sehr motivieren sollte. Jetzt ist ja immer bei diesen, sei gottesfürchtig, lebe gottselig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das sind ja alles Schlagworte und Begriffe, die kennt jeder von uns, aber nur das Kennen des Wortes oder des Begriffs macht uns ja noch nicht zu solchen, die es tun und leben. Und da geht die Schwierigkeit ja meistens erst los. Wir kennen uns ja gut aus in Gottes Wort und ich wette, jeder von uns könnte eine DIN A4 Seite voll von Dingen aufschreiben, wo wir in Gottes Wort angewiesen werden, bestimmte Dinge zu tun, ein bestimmtes Verhalten zu haben oder bestimmte Dinge zu lassen. Der schwierige Punkt ist ja, vom Wissen zum Tun zu kommen, vom Wissen zum Leben zu kommen, vom Wissen dazu zu kommen, jemand zu sein, der Gottseligkeit ausatmet, so aus allen Poren. Jemand, dessen Leben das einfach ausstrahlt, der nicht von Gottseligkeit reden muss, sondern der Gottseligkeit lebt. So möchte ich einfach mal sagen. Ich sage mal Johannes der Täufer. Natürlich ein hoher Maßstab, aber ich würde sagen, wenn wir uns seine Art und Weise angucken, für ihn war alles Christuszentriert. Es ging immer um den Herrn, sein ganzes Tun und Streben, schon als Kind, ja, als ungeborenes Kind, fing er an zu strampeln, ja, als der ungeborene Herr in seiner Nähe war. Müssen wir uns mal vorstellen. Sein ganzes Leben war auf Christus ausgerichtet. Natürlich, die Schreiber der Briefe, die Apostel, ich möchte hier keinen reduzieren, darum geht's auch gar nicht. Ich glaube, Paulus, auch Petrus, wie reden sie von dem Herrn? Alles brachten sie mit dem Herrn in Verbindung, ihr ganzes Leben war auf sie ausgerichtet. Denke auch Daniel im Alten Testament war jemand, dem die Hinwendung zu Gott, die Anbetung Gottes über alles ging. Und man kommt ja so zu dem Empfinden, dass ihre Kraft zum Wandeln, ja, ihre ganze praktische Gerechtigkeit, Heiligkeit, die sie hatten, ihre Tatkraft, ihr Mut, ihre Hingabe, sie irgendwie so dieser Gottseligkeit entwuchsen, dieser Hinwendung zu Gott, dieser guten Anbetung. Und da kommen wir zu dem Punkt, wo ich besonders darauf hinaus möchte, das ist der Vers 16 im dritten Kapitel, wir lesen ihn nochmal. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Das ist ein sehr interessanter Vers, weil hier wird uns etwas darüber gesagt, was denn das Wesen der Gottseligkeit ist, wie man sie denn erlangt. Was fördert Gottseligkeit in uns? Das bekommen wir in diesem Vers hier beschrieben, weil hier wird uns nämlich das Wesen der Gottseligkeit beschrieben. Und das finde ich, ist ein sehr interessanter Vers. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Geheimnis, die meisten von uns wissen etwas, ist nichts Mystisches oder was mit vielen Schlüsseln entschlüsselt werden müsste. Es bezeichnet im Neuen Testament im Regelfall etwas, was im Alten Testament zumindest nicht so klar offenbart war, wie es im Neuen Testament ist. Und das wird ja dann sofort auch im ersten Punkt offensichtlich. Er, der offenbart worden ist, im Fleisch. Das konnte im Alten Testament noch nicht bekannt sein, weil es ist quasi der Beginn des Neuen Testamentes. Er, der Jesus, offenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Fassen wir mal zusammen. Wenn wir uns mit diesen 5 Punkten beschäftigen, dann ist uns ganz sicher, dass wir an Gottseligkeit zunehmen, weil diese Punkte, die hier stehen, ist der Kernpunkt der Gottseligkeit, das Geheimnis der Gottseligkeit, das, was nicht bekannt war über Gottseligkeit. Er offenbart im Fleisch. Denken wir oft sonntags morgens drüber nach. Der Herr Jesus offenbart im Fleisch. Ist es nicht etwas, was unser Herz wirklich mit Anbetung erfüllt? Ist es nicht etwas, wo wir nie zum Ende kommen, wenn wir darüber nachsinnen, der Herr Jesus? Wir haben auch heute Morgen darüber nachgedacht. Im Gebet ist es angeklungen. Ja, Herr, niedergekommen in diese Welt, Fleisch geworden. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. So sagt uns Johannes 1. Berührt das unser Herz? Hat es das überhaupt mal berührt? Berührt es das Herz noch? Er offenbart im Fleisch. Gerechtfertigt im Geist. Die Bibel spricht an verschiedenen Stellen davon. Wir dürfen besonders daran denken, dass Johannes sah den Geist wie eine Taube herniederfahren. Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gerechtfertigt im Geist. Was ist das für ein Ausspruch, der nur über den einen getätigt werden konnte? Nur über den Reinen, über den Fleckenlosen konnte Gott sagen, dieser ist mein geliebter Sohn. Gesehen von den Engeln, da werden wir gleich noch ausführlich darauf eingehen, deswegen lasse ich es jetzt mal beiseite, gepredigt unter den Nationen. Ja, das geschah quasi später. Der Herr Jesus, Mittelpunkt des Evangeliums. Ich möchte einfach mal als praktische Anwendung dazu weitergeben, den Herrn Jesus zu predigen unter den Nationen, als auch dabei zu sein, wo er unter den Nationen gepredigt wird, ist ganz sicher etwas, was unser Herz mit Anbetung erfüllt. Wir dürfen uns gebrauchen lassen, wir dürfen Zeugen sein, wie andere gebraucht werden, wir dürfen dabei sein, wie neues Leben entsteht. Das kann eigentlich nur dazu führen, dass der Herr in unserem Herzen groß und größer wird. Geglaubt in der Welt. Hier steht geglaubt in der Welt. Hier steht nicht geglaubt von der Welt. Das wäre sicherlich ein völlig falscher Gedanke. Geglaubt in der Welt. Nicht von der Mehrheit, aber in der Welt. Er wird geglaubt. Es gibt die Orte, da wird er geglaubt. Ist es nicht zur Stärkung, ist auch eine praktische Anwendung eher, stärkt es uns nicht, wenn wir irgendwo hinkommen, ja, wo der Herr Jesus geglaubt wird, wo er neu geglaubt wird vielleicht, aber auch wo vielleicht wir Bekanntschaft machen mit Menschen, mit Geschwistern, die wir vorher nicht kannten, die an den Herrn Jesus glauben, wo Gemeinschaft da ist, wo ein Mittelpunkt da ist. Bei all diesen Dingen hier ist immer der Herr Jesus der Mittelpunkt. Es gibt hier in diesem Vers keinen anderen als den Herrn Jesus. Und der letzte Punkt, aufgenommen in Herrlichkeit, werden wir gleich auch in Verbindung nochmal mit den Engeln drauf eingehen. Der Herr Jesus, der Karlfried hat gelesen nochmal, am Ende der Stunde sich gesetzt hat zur Rechten Gottes. Aufgenommen in Herrlichkeit. Wenn wir darüber nachdenken, die Bibel ist voll davon, von dem Herrn Jesus, aufgenommen in Herrlichkeit. Wenn wir die Schrift mal daraufhin durchforsten, das macht unser Herz froh. Das wendet unser Herz zu dem Herrn Jesus hin. da haben wir gar nichts mehr zu melden, weil da ist er groß. Da, wo er verherrlicht ist, da, wo er groß ist, sind wir erfahrungsgemäß eigentlich relativ klein, zumindest wenn wir es ernsthaft betreiben. Und das befestigt unser Herz. All diese Dinge hier, wenn wir denen nachforschen in der Bibel, ich verspreche euch, ich weiß nicht seit wie vielen Monaten, vielleicht schon seit Jahren, ich mich immer wieder sporadisch mit diesem Vers beschäftige. Es ist unendlich. Ich kann euch wirklich sagen, es ist unendlich. Man nimmt sich einen einzelnen Abschnitt hier vor und fängt mal an, darüber nachzusinnen in Gottes Wort. Wo überall kommt das raus? Wo überall wird er vor unsere Augen gestellt? Besonders eingehen möchte ich auf dieses Gesehen von den Engeln. Das war immer das, was mir, um ehrlich zu sein, am wenigsten zu sagen hatte. Und nicht, dass ich es nicht nötig gehabt hätte, sondern es hat mich einfach nicht so. Es gibt manchmal einfach Verse, die sind einem sofort so offenbar und es prallt so wie eine Flut, stürzt es auf einen ein. Aber hier habe ich oft drüber nachgedacht und habe mir immer gedacht, gesehen von den Engeln, was möchte uns Gottes Wort damit sagen? Und irgendwann habe ich mich angefangen, mal damit zu beschäftigen, was meint Gottes Wort mit gesehen von den Engeln? Warum steht das denn hier, gesehen von den Engeln? Und es ist ein sehr segensreicher Weg, dem nachzuspüren. Wir werden nur 3 Punkte uns davon heute vornehmen, weil es sonst einfach völlig den Rahmen sprengen würde. Was war das Besondere an gesehen von den Engeln? Ich meine, ich denke, es ist unstrittig, wenn wir sagen, dass der ganze Weg des Herrn auf dieser Erde gesehen war von den Engeln. Das können wir aus Gottes Wort sicherlich ganz klar ableiten. Trotzdem steht hier nochmal gesehen von den Engeln und trotzdem gibt es verschiedene Begebenheiten im Leben des Herrn, wo die Schrift explizit die Gegenwart von Engeln betont, die entweder eine besondere Funktion hatten oder Augenzeugen dessen waren, was sie sahen. Ich zähle sie mal kurz auf. Das ist bei seiner Geburt. Das ist, als der Herr in der Wüste versucht wurde. Das ist im Garten Gethsemane. Das ist bei seiner Auferstehung. Und das ist bei seiner Himmelfahrt. Interessanterweise, die meisten Punkte sind auch hier einzelne Punkte. Also offenbart worden im Fleisch. Bei seiner Geburt, da waren die Engel zugegen. Gerechtfertigt im Geist wird uns so nicht wortwörtlich beschrieben, aber aufgenommen in Herrlichkeit, auch da werden uns die Engel beschrieben. Und gesehen von den Engeln natürlich sowieso in sich der Punkt. Wir denken ja, vermutlich zumindest gibt es einige, die denken, die Engel hätten den Herrn schon immer gesehen. Oder die Engel wären schon immer da gewesen. Da muss ich uns enttäuschen. Das ist nicht so. Da belehrt uns Gottes Wort ganz klar anders. Wir schlagen mal den ersten Kolosserbrief auf. Wir lesen ab Vers 13, da ist noch von Gott, dem Vater im Himmel, die Rede, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und jetzt die weiteren Verse beziehen sich auf den Sohn seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen und er ist vor allen und alle Dinge bestehen durch ihn. Die Engel sind geschaffene Wesen. Sie sind geschaffene Wesen im Himmel, aber sie waren nicht geschaffene Wesen im Himmel, die den Herrn Jesus gesehen haben. Sie haben die Herrlichkeit Gottes geschaut im Himmel. Den Herrn Jesus konnte man erst sehen, nachdem das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnte. Die Schrift belehrt uns ganz klar darüber. In Johannes 1 steht es, wir lesen es mal. Vers 18. Niemand, steht nicht kein Mensch, hier steht niemand, hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat ihn kundgemacht. Der Herr Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Gott in dieser Person, in diesem dieses Fleisch, was unter uns offenbart worden ist, das war auch für die Engel neu. Und dadurch bekommen einige Verse auch wirklich eine ganz besondere Bedeutung. Sie sahen nicht, was sie schon immer gesehen hatten. Sie sahen Dinge, die für sie neu waren. Im Petrusbrief steht, wenn über die Leiden des Herrn und so weiter gesprochen wird, Dinge, in die Engel hineinzuschauen begehrten. Das war nichts, was ihnen bekannt war. Das war nichts, was ihnen geläufig war. Das war nicht für sie Normalität. Sondern die Dinge, die wir jetzt gleich betrachten, die waren auch für die Engel neu. Das war Großes, was sich vor ihrem Anblick abspielte und ist wirklich etwas Besonderes. Und wir werden auch hinterher darauf eingehen, auch als der Herr in den Himmel auffuhr, der verherrlichte Sohn im Himmel, der Herr Jesus Christus, auch der war, wenn ich das so sagen darf, zumindest in unserer Zeit, wie wir denken, der war neu im Himmel. Der Mensch Jesus Christus, den gab es vorher in diesem Sinne nicht. Ja, das ist schon, er wurde Fleisch, Gott wurde Fleisch und danach, nachdem er sein Werk vollbrachte, ging der Herr Jesus, der Mensch Jesus Christus, der Sohn des Menschen, in den Himmel. Es ist kein Abstrich daran, an dem ewigen Sohn Gottes, der den dreieinen Gott genauso wie der Vater und der Heilige Geist bildet. Aber die Bibel stellt uns den Menschen, Jesus Christus, den aufgefahrenen, verherrlichten Sohn Gottes als jemand dar, der in einer besonderen Art und Weise erst sichtbar wurde, nachdem er geboren, gestorben, auferstanden und verherrlicht in den Himmel gefahren ist. Wir wollen anfangen in Lukas, im Lukas-Evangelium, Lukas 2. Wir lesen ab Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und in der Nacht Wache hielten über ihrer Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn heute ist in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge des himmlischen Heeres, das Gott lobte und sprach, Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Vers 16. Und sie kamen eilends und fanden sowohl Maria als auch Josef und das Kind in der Krippe liegend. Haben wir schon mal über diese Verse wirklich nachgedacht, was hier steht? Haben wir schon mal darüber nachgedacht, was bedeutet der Schöpfer und Erhalter aller Dinge? Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort wurde Fleisch und lag in einer Krippe. So ist der Schöpfer dieser Welt in die Zeit eingetreten, in einer Krippe liegend. Haben wir mal wirklich darüber nachgedacht? Was mochten die Engel gedacht haben? Gesehen von den Engeln. Sie kannten die Herrlichkeit Gottes, da hatten sie Zutritt. Das wissen wir aus dem Buch Hiob. Ja, auch der Teufel war im Himmel zugegen, aber auch die Engel. Vor der Herrlichkeit Gottes, sie kannten Gott. Sie wussten über seine Art und Weise, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit. Auch seine Langmut mit seinem Volk, die er bewiesen hatte, mit seinem irdischen Volk, das alles kannten sie. Aber Gott im Fleisch geoffenbart, ist das erste Mal, dass sie das sahen. Was mögen sie gedacht haben, diese Engelsfürsten, ja, wirklich mächtige, geschaffene Wesen. Sie sind nicht ohne Emotionen. Der Lukas sagt uns, da ist Freude unter den Engeln Gottes. Lukas 15, können wir nachlesen. Es ist nicht so, als ob, ich bin fest davon überzeugt, sie werden nicht da gestanden haben mit stoischer Miene, wenn ich das so sagen darf, als ob das alles an ihnen abgeprallt wäre. Auch hier, sie lobten ja Gott. So haben wir es ja gelesen. Die Gott lobte und sprach in Vers 13. Was mag das gewesen sein, als die Engel den Schöpfer und Erhalter aller Dinge in einer Krippe liegend? Wir haben schon über die Stelle aus dem Petrusbrief nachgedacht, dass die Engel begehrten, hineinzusehen in diese Dinge, die hier ihren Anfang nahmen. Vielleicht, es ist jetzt, steht nicht in Gottes Wort, das ist jetzt einfach ein bisschen zwischen den Zeilen gelesen, vielleicht war das so der erste Baustein, den sie verstanden von den Dingen, wo sie hineinbegehrten, zu schauen. Der Sohn Gottes in einer Krippe liegend. So tief hat der Herr sich erniedrigt. Es bewegt mich jedes Mal aufs Neue, wenn ich darüber nachdenke, dass der Herr diesen Weg der Niedrigkeit gewählt hat, als Kind in einer Krippe liegend. Dass der Engel hinzutrat, als der Herr versucht wurde, die Stelle lassen wir aus. Ich möchte weiterlesen in Lukas 22. Vers 39. Und er ging hinaus und begab sich der Gewohnheit nach an den Ölberg. Er ist der Herr Jesus. Es folgten ihm aber auch die Jünger. Als er aber an den Ort gekommen war, sprach er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Versuchung kommt. Und er zog sich ungefähr einen Steinwurf weit von ihnen zurück und kniete nieder, betete und sprach, Vater, wenn du willst, so nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und als er in Ringen im Kampf war, betete er heftiger und sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen, die auf die Erde herabfielen. Das ist der Herr Jesus, kurz bevor er ans Kreuz ging. Wir haben heute Morgen in der ersten Stunde darüber nachgedacht. Was sahen die Engel? Was sah der Engel? Haben wir mal uns das wirklich versucht, bildlich. Wenn die Bibel von Sehen spricht, dann ist das auch, wir werden oft aufgefordert zu sehen. Dann hilft uns das wirklich, wenn wir mal versuchen zu sehen. Ich habe das schon mal gesagt und ich werde das bestimmt noch oft sagen, weil das hat sich sehr eingebrannt bei mir. Es ist ein großer Unterschied, ob wir eine Wahrheit oder eine Tatsache mit unserem Verstand ergriffen haben oder ob wir ergriffen sind von dieser Tatsache oder dem Geschehen. Das Ergreifen mit dem Verstand ist wichtig. Aber es wird nur Auswirkungen in unserem Leben haben, wenn wir selber von den Dingen ergriffen sind. Wenn uns die Dinge nicht ergreifen, sich nicht in unser Herz brennen, werden sie keine Wirkung entfalten. Dann ist es immer Schulwissen. Also ich möchte nichts Negatives über Schulwissen sagen, aber es ist halt sehr kopflastig, ja, und wird halt selten gelebt. Das wollte ich damit so ausdrücken. Was sahen die Engel? Den Herrn Jesus in seinem Oberkleid auf den Knien liegend im Garten Gethsemane. Ich habe immer darüber nachgedacht, er stand nicht da irgendwo. Er fiel auf seine Knie, haben wir heute Morgen gelesen. Er fiel auf seine Knie. Die Engel sahen ihn. Wahrscheinlich sah ihn sonst niemand. Ich glaube nicht, dass die Jünger Ich weiß es nicht, aber sie waren ja auf jeden Fall ein Stückchen weiter weg. Es steht extra nochmal, dass der Herr sich ein Stück entfernte. Der Herr Jesus lag auf seinen Knien. Vor ihm stand dieses Werk auf Golgatha, was zu tun er gekommen war und doch seine Seele so stark belastete. Wir haben davon gelesen heute Morgen. Seine Seele war bestürzt. Er war beängstigt, so sagt er. Können wir uns das vorstellen? Der Sohn Gottes lag da auf seinen Knien, war beängstigt, war betrübt, war einsam. Bis auf seinen Vater war er einsam. Der Jesus, er war der, der Wind und Wellen geboten hatte, der Tausende von Menschen satt gemacht hatte mit ein paar Broten, der den Jüngling von Nain auferweckt hatte, der wunderwirkend über diese Erde gezogen war. Aber hier war niemand da. Er war ganz alleine. Den Jüngern, gucken, ob ich den Vers finde. Zu Petrus sagt er, und er kommt und findet sie schlafen, und er spricht zu Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? Ich will nicht den Stab über die Jünger brechen, darum geht's gar nicht. Jeder von uns, der mal wirklich traurig und betrübt gewesen ist in seinem Leben, weiß, dass man dabei auch durchaus mal einschlafen kann. Das ist nicht die Faulheit oder die Bequemlichkeit der Jünger, davon bin ich fest überzeugt. Wenn sie auch nicht viel verstanden hatten, glaube ich, war ihnen schon klar, dass hier Ernstes vor sich ging. Aber selbst die Jünger, kein Trost. Der Herr sagt im Propheten: Ich habe auf Mitleiden gewartet und auf Tröster. Es war keiner da. Die Engel sahen den Sohn Gottes auf seinen Knien. Ich würde es am liebsten 20 Mal wiederholen, damit wir uns das mal wirklich vor Augen halten. Und warum? Warum musste der Herr denn überhaupt auf seine Knie? Warum war er denn überhaupt so bestürzt? Was brachte ihn dazu, dass sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen? Das war das Gericht Gottes über die Sünde, was vor ihm stand, über meine und über deine Sünde. Das brachte ihn dahin, das stand vor seinen Augen. Ich bin davon überzeugt, auch die körperlichen Leiden, ganz sicher, gingen nicht bei weitem nicht spurlos an ihm vorbei. Ja, er, der da war, später an dem Kreuz, nicht betäubt in irgendeiner Art und Weise, der alles ganz genau wahrnahm, der jeden Spott hörte, der alles mitbekam, ja, der war hier auf seinen Knien geängstigt und betrübt. Die Engel sahen das. Was wird der Engel gedacht haben? Es steht nirgendwo in Gottes Wort und ich möchte auch nicht spekulieren. Aber ich bin davon überzeugt, dass sich das Haupt der Engel geneigt hat. Da gehe ich stark von aus. Da wird keiner rumgeguckt haben oder mal geguckt haben, was sonst noch los war. Ich bin davon überzeugt, in diesem Moment hatte der Himmel nur eine Blickrichtung. Und das war auch den Herrn auf den Knien. Da bin ich aber ganz fest von überzeugt. Da stand der Himmel, wenn ich das mit so menschlichen Worten sagen darf, still. Was mag der Vater im Himmel gedacht haben, gespürt haben in seinem Herzen, als er seinen Sohn dort sah auf den Knien? Nicht mein Wille, dein Wille, Herr, geschehe, so heißt es im Lied. Was mag der Engel gesehen haben? Wir waren nicht dabei, aber eins ist sicher. Mir fällt keine Szene ein, die größere Not ausdrückte und doch auch gleichzeitig unendliche Liebe und Herrlichkeit. Weil er hat es gemacht, um den Willen des Vaters zu tun und weil er uns liebte. Weil Gott, nur deswegen konnte Gott sagen, dass er nicht den Tod des Sünders will, sondern dass er umkehre und lebe. Dafür war das nötig hier. Das war der Schritt dorthin. Der Engel kam und stärkte ihn. Ich kann nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, wie der Engel den Herrn stärken konnte. Die Schrift sagt es uns und wir wollen es so stehen lassen. Aber für mein Herz ist es eine zu Herzen gehende Szene. Erfüllt das unser Herz nicht mit Anbetung, wenn wir darüber nachdenken, wie tief der Herr gesunken ist, wie groß diese Not war, die vor seinem Herzen stand, die ihn dazu brachte, auf seinen Knien zu flehen, sein Schweiß wie große Blutstropfen. Und Gott gefiel es, hier zu schreiben, dass die Engel zugegen waren. Sie sahen ihn. Und ich bin sicher, sie hatten die richtige Empfindung. Das richtige Verhalten, die richtige Konzentration. Ja, ein Liedvers heißt, anbetend sich die Engel neigen, bewundern deine Herrlichkeit. Apostelgeschichte 1. Vers 9. Und als er, das ist der Herr Jesus, dies gesagt hat, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und wie sie unverwandt zum Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen, in den Himmel. Und aus dem Hebräerbrief, Hebräer 1, wir lesen nochmal ab Vers 1, weil es auch schön zusammenfasst manches. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge, durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens sein und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung von den Sünden bewirkt, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe. Ich möchte nicht so sehr darauf eingehen, wie der Herr Jesus aufgefahren ist zum Himmel, sondern, wenn ich das so sagen darf, eher wie er im Himmel angekommen ist. Das hört sich für in unseren, nicht, dass da ein zeitlicher Aspekt, Diskrepanz war, aber so wie er uns hier im Hebräerbrief geschildert wird, der sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe. Haben wir da auch schon mal drüber nachgedacht? Welcher Triumph im Himmel gewesen ist, als der Herr Jesus von dieser Erde aufgefahren ist? Welchen Wohlgefallen der Vater im Himmel an ihm hatte? Wie wird er ihm kundgetan haben, sein Wohlgefallen, als der Herr Jesus in den Himmel auffuhr? Auch dort gesehen von den Engeln. Er, der Liebling des Vaters im Himmel. Haben wir darüber nachgedacht? Ich bin sicher, wenn Freude im Himmel über den Sünder war, der Buße tut, wie viel Freude war im Himmel über den Herrn Jesus, als er sich zur Rechten Gottes gesetzt hat? Haben wir mal darüber nachgedacht? Im Lied heißt es, er, der Herrlichste von allen, sitzt bei dir oder vor dir, bei dir auf deinem Thron. Haben wir mal darüber nachgedacht, verherrlicht. Da ist keine Niedrigkeit mehr. Da brauchen die Engel ihren Blick nicht zu beugen, weil sie nicht fassen können, wie weit sich der Sohn Gottes erniedrigt hat. Dort hat er alle Herrlichkeit, die ihm gebührt. Dort ist er auf eine andere Weise wunderbar. Auf der Erde war er auch herrlich. Der Johannes sagt, Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut als eines Eingeborenen voller, vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Das war auch Herrlichkeit. Aber das hier ist eine andere Herrlichkeit. Ja, erhöht zur Rechten Gottes. Ja, es gibt so Dinge, da wünscht man sich einfach, wenn ich das so sagen kann, man wäre dabei gewesen. Welche Ehre ist ihm wohl zuteil geworden schon? Und welche Ehre wird ihm noch zuteil werden? Der Jesaja sagt, in Jesaja 53, darum werde ich ihm Anteil geben an den vielen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat, in den Tod und den Übertretern beigezählt worden ist. Die Ewigkeit wird nicht ausreichen, dass wir den Ruhm des Herrn verkünden. Aber ich bin davon überzeugt, dass der Vater im Himmel ihn mit einer Ehre bekleidet hat und ihn gekrönt hat, wie es ihm gebührt. Da ist kein Mangel. Das, was der Vater dem Sohn gibt, da ist kein Mangel. Da ist alles perfekt. Wir können uns das nicht vorstellen, aber es muss wunderbar sein, dass er, der so viel gelitten hat, der sich so klein gemacht hat, hoch erhoben im Himmel, gekrönt zur Rechten Gottes. Und dann wartet er darauf, dass er seine Erkauften zu sich holen kann. Geht jetzt ein bisschen vom eigentlichen Thema weg, möchte den Vers aber trotzdem noch anfügen. Macht das unser Herz nicht wirklich brennend? Macht das unser Herz nicht brennend für den Herrn Jesus? Ich möchte nochmal auf den Eingangsvers zurückkommen, 1. Timotheus 3. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, das Geheimnis der guten Anbetung, das Geheimnis der Hinwendung zu Gott. Was ist das Geheimnis? Was ist das Neue, was offenbart worden ist? Er, der offenbart worden ist im Fleisch, ist gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gesehen bei seinem Eintritt in die Schöpfung, gesehen in seinem Leiden, seinem Tod, gesehen in seiner Auferstehung, gesehen als der Herrlichste von allen im Himmel, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Es ist doch erstrebenswert, nach Gottseligkeit zu streben, uns zu beschäftigen mit dieser wunderbaren Person des Herrn Jesus. Und selbst wenn jemand hier ist, der den Herrn noch gar nicht kennt als den Mittelpunkt seines Herzens. Das, was wir uns hier heute angeguckt haben, redet das nicht auch zu dem Herzen eines jeden, der dem Herrn Jesus noch nicht die Gefolgschaft leistet? Das hat er getan, ein Werk ausreichend im Hinblick auf alle Menschen. Niemand braucht zu denken, für ihn würde es nicht gelten. Es ist ausreichend für alle. So möchte ich doch einfach, wenn er so vor dem Herzen steht als der, der alles aufgegeben hat, der klein geworden ist, der Philipperbrief beschreibt es, Knechtsgestalt angenommen, gehorsam bis zum Tod am Kreuz, erhöht bis an den höchsten Ort, dann ist doch heute ein guter Zeitpunkt, ja, das Knie zu beugen vor dem Herrn Jesus. Und ihm jetzt schon die Ehre zu geben, ihm die Gefolgschaft zu leisten. Du wirst es so oder so tun. Das ist ganz klar. Du wirst deine Knie beugen. Wenn du es zu Lebzeiten tust, wird es für dich ewige Freude bedeuten. Du wirst an diesem Ort sein, wo der Herr Jesus in Herrlichkeit ist. Wenn du es nicht zu Lebzeiten tust, wirst du es tun vor einem großen weißen Thron und es wird ein Ende in ewigem Verderben und Schrecken sein. Ich möchte schließen mit dem Vers aus dem Petrusbrief. Da redet der Petrus gibt einen Ausblick in die Zukunft, in den ewigen Zustand. Und dann hat er so eine herzerforschende Aufforderung. 2. Petrus 3, Vers 11. Da nun dies alles aufgelöst wird, welche solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit?